SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Nina Wolf. Hallo. Herkunft, Haltung, Horror. Das sind Themen, die sich in den Büchern wiederfinden, die wir Ihnen heute vorstellen. Neue Romane und sogar einen neuen Verlag haben wir in der Sendung. Kiwis 4 heißt der, gehört zur großen Verlagsschwester Kiepenheuer & Witsch und richtet sein Programm explizit an junge Leserinnen und Leser. Warum die unbedingt eine Horrorgeschichte von einer männermordenden und augenverspeisenden Serienkillerin lesen sollten, verrät Programmleiterin Mona Lang. Und Literatur über kleine und große Lebenslügen.
Wir lügen alle. Wir sind Menschen. Wir sind dazu geboren, um zu lügen.
Meint die Autorin Anna Pritzkau. Mit ihr spreche ich über ihren Debütroman Frauen im Sanatorium. Ein Buch, in dem alle Figuren sehr unzuverlässige Erzählerinnen sind. Knapp eine Stunde neue Bücher hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Und musikalisch begleiten uns dabei kolumbianische Klänge von der Künstlerin Lido Pimienta. Herkunft, Klasse und Charme. Autoren wie Didier Eribon, Édouard Louis und Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux haben diese Themen in den letzten Jahren literaturfähig gemacht. Auch hierzulande wurde Herkunft zum literarischen Sujet. Vertreten etwa von Christian Baron. Mit seinem Memoir »Ein Mann seiner Klasse« eroberte er 2020 den Literaturbetrieb. Es folgte der Roman »Schön ist die Nacht«. Mit den feinen und mit den immensen gesellschaftlichen Unterschieden beschäftigt er sich in seinen Arbeiten. Baron wurde 1983 in Kaiserslautern geboren. In der Pfälzer Industriestadt spielt, wie schon die ersten beiden Bücher, auch sein neuer Roman »Drei Schwestern«. Den Abschluss seiner Kaiserslauterer Trilogie stellt Ihnen Ulrich Rüdenauer vor.
Irgendwann halten es Vater Willi und Oma Hulda nicht mehr aus. Sie zitieren Mira zu sich, drucksen ein wenig herum und sprechen aus, was ihnen Sorgen bereitet.
»Na ja«, sagte er, sich wegdrehend und aus dem Küchenfenster sehend. »Du wirkst auf uns ein bisschen, wie soll ich sagen, orientierungslos.« »Orientierungslos«, wiederholte Mira, die ahnte, worauf es hinauslief.
»Die Sorge, man muss es klar sagen, ist nicht ganz unbegründet. Die Minderjährige hat eine Fehlgeburt hinter sich. Der Fastvater hat sich aus dem Staub gemacht. In ihrer Schule ist sie seltener an als abwesend. Dann gibt es den eher schlecht beleumundeten Ottes, mit dem sie eine Beziehung eingeht, der aber wiederum selbst ein anderes Mädchen geschwängert hat. Und doch hat Mira einen eigenen Willen und vielleicht sogar eine Vorstellung von ihrem Leben. Mira ist eine von drei Schwestern, von denen im Titel des neuen Romans von Christian Baron die Rede ist. Drei Schwestern bildet den Abschluss der Kaiserslauterer Trilogie, die mit dem autobiografischen Bericht »Ein Mann seiner Klasse« über den Vater Barons begann und mit »Schön ist die Nacht« über die Großvätergeneration fortgesetzt wurde. Beides Bücher, die in proletarischem Milieu angesiedelt sind. In der Tradition von Didier Eribon oder Édouard Louis schreibt auch Christian Baron über die beherrschte Klasse, die nach einer kleinen Hochphase der Arbeit der Literatur in den 1970er Jahren ziemlich aus dem literarischen Wahrnehmungsfeld verschwunden war. Kein Wunder, rekrutiert sich der Literaturbetrieb vornehmlich aus der akademischen Mittelschicht. Inzwischen wird diese Auseinandersetzung mit Herkunftsscham und Ungleichheit unter dem Stichwort Autosoziobiografie geführt. Etliche von Bildungsaufsteigern oder Milieuwechslern erzählende Bücher sind in den letzten Jahren erschienen. Baron gehört dabei gewiss zu den interessanteren Autoren dieser Welle. Mit drei Schwestern gräbt er nun noch einmal in fiktionalisierter Form tief in der eigenen Familiengeschichte. Mira ist das Porträt der Mutter als junge Frau. Selbstverständlich tauchte sie schon in »Ein Mann seiner Klasse« auf, als sensible Mutter, die der Gewalt ihres Mannes Ottes ausgesetzt war. Noch ist in den frühen 80er Jahren, in denen drei Schwestern spielt, davon nichts zu ahnen, auch wenn die jüngere Schwester Juli an dem Möbelpacker Ottes kein gutes Haar lässt. Mira steht im Mittelpunkt von Barons Roman. Es scheint für sie Fluchtoptionen auf. Sie schreibt Gedichte und sie ergreift die erstbeste Möglichkeit, aus der Enge und Vorhersehbarkeit ihres Daseins auszubüchsen. Mit einem Halotri namens Tazio bricht sie nach Berlin auf, landet dort in einer Beziehung mit der mondänen Lucina, die sie zu ermutigen und zu politisieren versucht. Unversehens und sprachlos sitzt die Schulabbrecherin, die sehnsuchtsschwere Reimgedichte verfasst, einmal sogar Michel Foucault gegenüber oder bekommt von Petra Kelly einen Ratschlag erteilt.
Am Ende musst du nur den Menschen mögen, den du beim Blick in den Spiegel siehst. Sonst kannst du keinem anderen helfen und nichts bewegen auf der Welt.
Heimisch aber wird sie nicht in der Bohème. Sie spürt sehr wohl, dass ihr im günstigsten Fall mit Gönnerhaftigkeit, im schlimmsten mit Arroganz begegnet wird. Mira verharrt in einer ambivalenten Zwischenposition. Dass ausgerechnet die dritte der drei titelgebenden Schwestern, die um fast 20 Jahre ältere Ella, die sich von ihrer Herkunft radikal gelöst hat und durch Heirat in bessere Kreise aufgestiegen ist, Mira zurück nach Kaiserslautern holen will, ist bemerkenswert. Aber mit Hilfe von Ottes gelingt es, Mira aus der Emigration ins angestammte und vielleicht auch vorbestimmte Leben zurückzulocken, wo ermüdende und schlecht bezahlte Jobs warten. Ja, Baron schreibt tatsächlich über Menschen, die arbeiten müssen, um nicht unterzugehen.
Wenige Male im Monat sahen sie Filme. Für mehr blieb Mira noch keine Zeit. Und Ottes arbeitete wie ein Berserker beim Kunert. Er glaubte noch immer, dass sich sein Einsatz lohnen und er bald befördert werden würde. Dabei legte er sich derart ins Zeug, dass er manchmal am Ende seiner Arbeitstage mit Schrammen am ganzen Körper schon an der Haustür zusammenbrach. Mira peppelte ihn auf, ehe er am nächsten Morgen um 6 schon wieder losfuhr, um reichen Leuten die Umzüge zu machen und von einem besseren Leben zu träumen.
Oma Hulda, eine überzeugte Kommunistin, die sich wenig gefallen lässt, der trinkfreudige und duldsame Vater Willi, die renitente, bestimmte und bestimmende Juli und die feine Dame Ella. Um Mira herum erschafft Baron ein Tableau an sehr eigenen, durchaus komplexen Figuren. Am interessantesten ist neben Mira vor allem Ella. Sie hat zwar mit ihrer Herkunftswelt gebrochen, aber in allem, was sie tut und sagt, muss sie diesen Bruch behaupten. Der Stallgeruch verfolgt sie, umso kräftigeres Parfum trägt sie auf. Alles ist darauf geeicht, keine Spuren zur kleinen Ella mehr erkennen zu lassen. Am deutlichsten wird das in einer der Schlüsselszenen des Buches. Die drei Schwestern besuchen gemeinsam im Pfalztheater eine Aufführung von Tschechows »Drei Schwestern«. In der Pause schleicht sich eine Bekannte von Ella an die drei heran und die Situation ist nicht nur für die Klassenaufsteigerin von größter Peinlichkeit, sondern auch für Mira. Sie steht zwischen den Stühlen, versucht den Habitus der feinen Leute zu übernehmen, was ihr aber nicht gelingt. Ella, die sich einerseits rührend um ihre Schwestern kümmert, schämt sich zugleich abgrundtief für sie, weil sie durch sie an ihr zurückgelassenes Leben erinnert und in ein anderes Licht gerückt wird.
Gerade wollte Ella los, da sprach die Frau sie nochmal an. Nun sag, Ella, in welchem Verhältnis stehst du denn zu den reizenden jungen Frauen hier? Das sind, fing sie an, kurz nur zögernd, das sind Praktikantinnen im Betrieb meines Mannes. Da werden gerade helfende Hände gebraucht, bei der Auftragslage, nicht wahr? Juli stand der Mund offen. Die Dame lächelte freundlich.
Es liegt eine Tragik in dieser Sequenz, die in klassistischer Literatur geradezu leitmotivischen Charakter hat. Wer den Milieuwechsel schafft, muss mit aller Gewalt, Gewalt gegen sich und andere, die alten Zusammenhänge hinter sich lassen. Eine doppelte Scham entsteht, jene nicht zu genügen und jene die eigene Familie verraten zu müssen, um in der neuen Rolle zu bestehen. Mit Ella ist Baron eine zwiespältige Figur gelungen. Ihre innere Zerrissenheit ist erbärmlich und herzzerreißend zugleich. Drei Schwestern zeichnet sich durch eine direkte Sprache aus. In ihr soll sowohl Lokal- als auch Zeitkolorit transportiert werden. Es ist kein auftrumpfendes Erzählen, ganz im Gegenteil. Die Dialoge überzeugen meist, wenn auch nicht immer. Gerade in den Berliner Passagen hat man zuweilen das Gefühl, dass den Figuren zu viel angelesenes Wissen über die Zeit, die Kultur und politischen Hintergründe aufgebürdet wird. Im Großen und Ganzen aber ist der Abschluss der Kaiserslauterer Trilogie eine immense Leistung. Sie bewahrt etwas, was der Autor hinter sich gelassen hat und zugleich in sich trägt. Vor allem den Schmerz, der vom ungelebten Leben der Elterngeneration rührt.
Christian Barons Drei Schwestern, erschienen im Klaassen Verlag, hat 352 Seiten. Es kostet 24 Euro. Und gleich ein Bücherinfluencer im Gespräch, Thomas Book Club im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Jetzt zunächst La Belleza. Die Schönheit heißt das neue Album der kanadisch-kolumbianischen Sängerin Lido Pimienta. Aufgezeichnet hat sie es gemeinsam mit der Philharmonie von Medellin. Wir hören daraus Mango. Wo bekommen Sie gute Buchempfehlungen? Ja, hoffentlich hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin, aber wahrscheinlich auch im Buchhandel, im Feuilleton, vermutlich aber auch von Freundinnen, von Kollegen oder aus dem Bekanntenkreis. Gehören Sie zu den jungen Leserinnen und Lesern, finden Sie aber die ein oder andere potenzielle neue Lieblingslektüre sicher auch beim Scrollen. Bücher boomen auf Social Media, besonders auf Instagram und auf TikTok. Das ist nicht neu. Die Plattformen haben sich mittlerweile zum festen, ja zu einem sehr wichtigen Bestandteil des Literaturbetriebs avanciert. Ein Creator, der Videos über das Lesen, über Bücher, für Bookstagram und Co. produziert, ist Thomas Sachsenmeier. Unter Thomas Book Club erreicht er mehr als 74.000 Menschen, alleine auf Instagram. Zum Vergleich, etwa 60.000 Plätze umfasst die Stuttgarter MHP-Arena. Thomas, mit dir sitze ich jetzt hier im Studio in keiner Arena. Schön, dass du da bist. Hallo.
Ich freue mich. Dankeschön.
Thomas, jetzt dachte ich, so zum Einstieg, machen wir mal etwas, was ich privat öfter mache, du wahrscheinlich auch, aber es ist was, was man nicht so gerne zugeben mag, nämlich scrollen, statt in einem Buch zu blättern. Lass uns doch mal einen Blick in deine Reels auf deinen Account werfen, Thomas Book Club. Wir hören mal rein.
Jeder von uns braucht ein Freibadbuch. Und die Auswahl, die ist dieses Jahr so groß, dass ich gar nicht genau weiß, was ich lesen soll. Ja, nein, vielleicht Klassiker Edition. Wir gehen rein. Shakespeares Romeo und Julia. Ein definitives Ja. Es ist die Liebesgeschichte aller Liebesgeschichten. Müsst ihr lesen. Horace Walpole und The Castle of Otranto. Das ist so eigentlich die Mutter der Gothic Literature oder der Vater oder whoever. Das muss man sich auch mal reinziehen. Irgendwann mal wird das im Literaturstudium zum Standardwerk werden. Er ist ja an sich schon ein Klassiker und selber Kultstatus. Na, Klaus Wilbrandt, alle BookTok und Bookstagram-Menschen kennen und lieben ihn.
Ja, Bookstagram und BookTok-Menschen. Thomas, wer sind die denn eigentlich und was macht die aus?
Du, das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Menschen, die sich, wie du schon gesagt hast, auf verschiedensten Social-Media-Plattformen tummeln, die sich da entweder inspirieren lassen oder drüber quatschen, was sie gerade gelesen haben, was ihnen gut gefallen hat, was ihnen nicht so gut gefallen hat, was sie vielleicht anderen empfehlen, wo sie sagen, hey, wenn du Genre XY gut findest, dann schau dir das an, wenn du das und das gut findest, vielleicht eher das weniger. Also es ist so eine Community, so eine Bubble, weil wir wissen ja alle so ein bisschen, lesen ist ja ein ja, sehr einsames Hobby, ne? Und die Social-Media-Plattformen, die bieten einem so ein bisschen die Möglichkeit, sich da mit seinem doch sehr einsamen Hobby mit anderen zu connecten, denen es ähnlich geht und sich da einfach auszutauschen.
Es fängt ja gerade so eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen BookTok an. Ein Beispiel, der Buchwissenschaftler Gerhard Lauer aus Mainz hat ein Essay vor einiger Zeit veröffentlicht über die neue literarische Öffentlichkeit. Strukturwandel ist da ein Stichwort, ein Kampfbegriff. Und in dieser Diskussion scheint es ja immer so zwei konträre Positionen zu geben. Zum einen die Literaturkritik, das klassische Feuilleton und ich sage das ganz spitz, im Elfenbeinturm. Auf der anderen Seite BookTok, Bookstagram, ja, als flaches Fankultur-Unterhaltungsmedium. Das ist der Vorwurf. Wo positionierst du dich da?
Ich glaube, man tut den Social-Media-Kanälen Unrecht und auch den Menschen, die da sich tummeln, wenn man sagt, das wäre eine oberflächliche Geschichte. Ich glaube, es kommt immer drauf an, woher man kommt und wohin man geht. Also ich glaube, jeder von uns macht ja sehr subjektive Leseerfahrungen und bringt ja auch seinen Background mit ein. Ne? Mhm. Also guck mal, ich zum Beispiel, ich habe das ja mal vor 150 Jahren studiert. Eigentlich habe ich ja Germanistik und Anglistik / Amerikanistik studiert und ganz klassische Literaturwissenschaft studiert. Und viele, die sich im Feuilleton tummeln, da haben das ja genauso gemacht. Und ich glaube, es kommt ja immer drauf an, was ist mein Anspruch an Literatur? Was ziehe ich mir aus einem Buch raus, was ich einem Buch gutiere oder wo ich eben sage, boah, nee, das ist nicht so ganz mein Fall. Oftmals stehen ja auch KritikerInnen, die sagen, ja, BookTok ist so ein bisschen was für den Mainstream, das ist hier. Da tut man denen ein bisschen Unrecht, wenn man ja auch sagen muss, also wenn man sagen möchte, ja, schauen wir uns mal Zahlen an, dann ist es schon so, dass die jungen Menschen doch den Buchmarkt im letzten Jahr ein bisschen revolutioniert haben. Ne? Also ich kann dir jetzt die Zahlen nicht ganz genau sagen.
Ich kann sie dir sagen.
Oh ja, dann hau raus, hau raus.
Wir haben ja Anfang Juli die Zahlen des Deutschen Börsenvereins für den Buchhandel für das Jahr 2024 bekommen. 1,8% Umsatz hat die Buchbranche im Vergleich zum Vorjahr gemacht. Davon fällt auf, dass die Buchkäufer und Buchkäuferinnen sich reduziert haben im Allgemeinen, außer in einer bestimmten Altersspanne, nämlich bei den 16- bis 29-Jährigen. Da sind die Buchkäufer mehr geworden. Also genau die Zielgruppe, die auf TikTok und Instagram angesprochen wird. Also es hat einen Effekt.
Voll. Jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, ob ja der kommerzielle Erfolg gleich Qualität des Buches heißt oder ob man sagt, okay, die Leute sehen halt da Bücher und konsumieren eben viel und lesen weniger. Guck mal, eines der ganz populären Genres auf BookTok und Bookstagram ist ja New Adult. Mhm. Also New und Young Adult, das sind Geschichten, die in vielerlei Hinsicht romantisierte Perspektiven beschreiben und die aus ganz diversen Hintergründen. Also da geht's oft um die Liebe, da geht's oft um Verlust, da geht's um viele alltägliche Themen einfach. Und wenn man jetzt mal eine ganz ketzerische These aufstellt und sich eine Jane Austen anschaut, ne, die ja mit Stolz und Vorurteil ihrer Zeit weit voraus war und da ja als weibliche Autorin unfassbar viele Tabus gebrochen hat, könnte man sie oder wird sie auch hier und da als die erste New Adult Autorin bezeichnet, weil was beschreibt sie? Sie beschreibt eine Liebesgeschichte zwischen Elizabeth Bennet und einem Mr. Darcy, die sich jetzt eben in unterschiedlichen Geschichten weitererzählt hat und jetzt bei New und Young Adult angekommen ist. Und keiner würde ja behaupten, dass Jane Austen nicht literarisch ist.
Nee, aber da ist natürlich die sprachliche Qualität ein entscheidender Faktor. Und da muss ich auch ganz kritisch sagen, manche Romance-Bücher sind nicht mit Jane Austen zu vergleichen.
Absolut, aber die Thematik, und ich glaube, das macht's ja auch, warum die Leute die Bücher kaufen, weil sie sich ja in irgendeiner Form in dem Buch wiederfinden. Und eine Jane Austen ist ja auch eine der Autorinnen, die auf beiden Plattformen sehr wohl gelesen und diskutiert wird. Also das Thema ist allgegenwärtig.
Du erreichst 74.000 Menschen, viele davon eben jung. Spürst du eine Verantwortung eben auch mit diesen Themen, also vielleicht nicht nur mit Unterhaltung, sondern auch mit politischen Themen, gesellschaftspolitischen Themen, Diversität und Co. in deinen Videos, in deinen Inhalten umzugehen?
Voll. Ich versuche ja ein ganz großes, breites Spektrum anzubieten. Also wir haben es ja eingangs gehört, ich versuche ja auch den Leuten ein paar Klassiker unterzujubeln. Gell? Das kann man ja auch mal machen, denn Shakespeare, das lohnt sich für jeden mal da reinzugucken.
Ja.
Absolut.
Ja, Klassiker lesen lohnt sich. Danke, Thomas Sachsenmeier. Thomas Book Club. Sein Kanal gehört seit Mai zum jungen Programm des SWR, zu Das Ding. Den Link zu Thomas' Kanal finden Sie auch auf swrkultur.de. Gleich stellt meine Kollegin Christine Harthauer Ihnen mehr Bücher. Auch, aber nicht nur, für junge Leserinnen und Leser vor. Vom neuen Verlag Kiwis 4.
Necesitabas y después no me tuviste en cuenta. Tú por mí nunca trabajabas. Me acerqué para ser la primera. Si tú a mí nunca me querías, yo por qué tengo que darte pelas. Tú por mí nunca trabajabas. Me acerqué para ser la primera. Si tú a mí nunca me querías, yo por qué tengo que darte pelas. También miraba yo, adivinaba todo pues bien. También me iba bien, todo lo imaginé. Yo aquí sembré las semillas.
Als Literaturredakteurin bei SWR Kultur, ja, da öffne ich in der Woche schon das ein oder andere Buchpaket. Dass mich ein Buch aus einem Paket heraus aber anschaut, ja, vielmehr anglotzt mit einem großen blauen Auge, das ist schon ganz schön ungewöhnlich. Dieses Auge steckt zwischen zwei weißen Zähnen und roten Lippen, die gerade dabei sind, es zu verschlingen. Ich spreche natürlich von einem Buchcover und das gehört zu »Das Beste sind die Augen« von Monika Kim. Der Debütroman der koreanisch-amerikanischen Autorin war ein Bestseller in den USA. Jetzt ist er auch auf Deutsch erschienen. Im neu gegründeten Verlag Kiwis 4. Der gehört zur großen Schwester Kiepenheuer und Witsch und richtet sein Programm an Leserinnen in den 20ern und 30ern. Und warum sollen die gerade ein Buch lesen, in dem es neben weiblicher Wut und Rassismus auch um Kannibalismus geht? Christine Harthauer geht dem nach.
Wenn es zu Hause bei Ji-won zum Abendessen Fisch gibt, bekommen sie und ihre jüngere Schwester Ji-yoon Schweißausbrüche vor Ekel. Ihre Mutter hat eine ganz ungewöhnliche Angewohnheit. Sie verspeist mit großer Leidenschaft Fischaugen. Denn die Augen, sagt sie, sind das Beste.
Sie nimmt eines der Stäbchen und sticht damit in den Fischkopf. Ji-yoon macht ein Geräusch, das irgendwo zwischen Keuchen und Würgen liegt. Ein paar Sekunden später hält Uma beide Stäbchen hoch, damit Ji-yoon und ich die kleine weiße Kugel sehen können, die zwischen den schmalen Metallspitzen klemmt. Sie hat ein triumphierendes Funkeln in den Augen und bevor wir reagieren können, steckt sie sich das Ding in den Mund. So köstlich. Sie zeigt uns ihre leere Zunge. Die silbrige Füllung ihrer Zähne schimmert im Licht. Seht ihr? Eure Uma lügt nicht. Ihr zwei verpasst was.
Es soll Glück bringen, Fischaugen zu essen, sagt eine alte Weisheit in Korea. Zu Hause in Los Angeles können Ji-won, ihre Mutter und ihre Schwester gerade eine große Portion Glück gebrauchen. Der Vater hat nämlich die Familie von heute auf morgen verlassen. Ji-wons Mutter ist erschüttert. Wochenlang sind ihre Tage gefüllt mit Warten und Weinen. Ihre Töchter können diese Passivität nicht ertragen. Ji-won ist im ersten Semester an der Universität zudem so eingespannt, dass sie kaum Kraft hat, sich um ihre trauernde Mutter zu kümmern. Stattdessen wirft sie ihrer Mutter insgeheim vor, dass sie sich so abhängig von einem Mann gemacht hat. Und sich schon bald einem Neuen an den Hals wirft. George, IT-Berater, stolzer Republikaner. Er hat braune Haare, blaue Augen und das erschüttert die Schwestern, eine weiße Hautfarbe.
Wie kommt es, dass du einen weißen Mann in einem koreanischen Laden kennengelernt hast, frage ich. Ich weiß, es klingt verrückt, aber George ist ein besonderer Mann. Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen. Er weiß, andere Kulturen zu schätzen und die koreanische mag er besonders, weil er in Seoul stationiert war. Er spricht sogar unsere Sprache. Ist das nicht toll?
Aber schnell stellt sich raus, der vermeintlich weltoffene George interessiert sich nicht für asiatische Kultur, sondern für asiatische Frauen. Er fetischisiert sie, macht sie zu Objekten seiner sexuellen Fantasien. Die Namen der beiden Schwestern Ji-won und Ji-yoon kann er nicht aussprechen und gibt ihnen kurzerhand Spitznamen. Er nennt sie kleine orientalische Mädchen und gafft sie unverhohlen an.
Georges stechender Blick ist ständig auf Ji-yoon und mich gerichtet. Er beobachtet uns, bewertet uns, legt uns frei Schicht für Schicht. Er sieht hungrig aus, als wären wir seine Beute. Manchmal, wenn ich mich umdrehe und ihn beim Starren ertappe und er nicht einmal den Anstand hat, wegzusehen, dann sehe ich seine Augen und muss an meinen Traum denken.
In Jiwon wächst die Wut und ein Hunger, der ihr Angst macht. Sie hat es auf Georges eisblaue Augen abgesehen. Traum und Realität verschwimmen in »Das Beste sind die Augen«, wenn Jiwon sich ausmalt, wie sie langsam und präzise Georges Augen aus ihren Höhlen löst und verspeist. Brutal und auch ziemlich eklig ist diese Fantasie, die, so viel sei schon mal verraten, keine Fantasie bleiben wird. Die koreanisch-amerikanische Autorin Monika Kim hat mit ihrem Debütroman einen Bestseller in den USA gelandet. Hier in Deutschland erscheint das Buch bei Kiwisphere. Das frisch gegründete Imprint gehört zum Verlag Kiepenheuer und Witsch und richtet sich gezielt an Leserinnen zwischen 15 und 30, sagt Programmleiterin Mona Lang. »Das Beste sind die Augen« ist der erste Titel des neuen Programms. Mit einem feministischen Horrorroman zu starten, ist eine ungewöhnliche Entscheidung. Was hat Mona Lang und ihr Verlagsteam an G1s Obsession für Augen gepackt?
Ich habe mit der mitgefiebert und habe die Protagonistin, die dann ja wirklich irgendwann gewalttätig wird und auch ja, diese Augen isst, ich habe die so angefeuert und gedacht, endlich geht es mal auch irgendwie andersrum und es wird nicht wie bei all diesen 1 Million True Crime Podcasts, irgendein Mann ermordet junge, schöne Frauen. Das war irgendwie alles so umgedreht und da konnte man so eine weibliche Wut kanalisieren und das fanden wir alle total toll. Und dann haben wir gedacht, das ist einfach genau der richtige Aufmacher für unser Programm, weil das so zeigen soll, dass wir nicht ein Romance- und Romantasy-Verlag nur sind, sondern dass wir relativ breit gehen wollen.
Und sie folgen damit einem Trend. Wütende Weird Girls, also seltsame Mädchen, erobern die Popkultur. Sie sind die Anti-Heldinnen zum dezenten, lieben und hübschen Vanilla-Girl, zum Clean-Girl, zu den Tradwives. Frauen, die sich nicht anpassen. Weird Girls, wie etwa in den Romanen von Otessa Moshfegh oder auch bei Literaturnobelpreisträgerin Han Kang. Autorin Monika Kim geht mit ihrer Protagonistin G1 noch einen Schritt weiter. Nach 200 Seiten wird die Träumerin G1 zur Serienmörderin und entwickelt ihr Können, das Entnehmen blauer Augen.
Ich erwarte, dass das Auge einfach herausspringt, so wie ich es mir in meinen Träumen ausgemalt habe. Aber selbst nachdem ich um die Augenhöhlen herumgeschnitten und den Hautfetzen entfernt habe, der als Lid diente, bewegt sich der Augapfel keinen Zentimeter. Ich hole tief Luft und grabe ihn mit den Fingernägeln aus. Schließlich reißt der Sehnerv und meine Finger umklammern ein triefendes Etwas.
Anders als Patrick Bateman in Bret Easton Ellis' Roman American Psycho tötet G1 nicht aus reiner Langeweile oder Lust. Ihre Geschichte ist die einer jungen migrantischen Frau, ohne eine stabile Familie und ohne finanzielles Sicherheitsnetz. Eine Frau mit koreanischen Wurzeln, die für weiße Männer nie Mensch, sondern immer nur Objekt ist. Als Serienmörderin übt G1 Rache am Male Gaze, indem sie wortwörtlich den männlichen Blick verspeist.
Tränen kullern über meine Wangen. Ich fahre mit der Zunge über das Auge, durchbreche die harte äußere Hülle. Es knirscht und knistert. Und ich muss an die knusprig gebratene Fischhaut zwischen den Zähnen meiner Mutter denken.
Female Horror, Body Horror oder Female Rage. Es gibt viele Begriffe für dieses Genre. Filme oder Bücher, in denen Frauen nicht das schöne, passive Opfer sind, sondern zu Täterinnen werden. Körper und Körperbilder werden hier im wahrsten Sinne des Wortes aufgebrochen. Mit einer großen Lust am Ekel und am Schock sprengen die Täterinnen ihre weibliche Sozialisierung. In Zeiten, denen Gewalt gegen Frauen stark zunimmt und rechte Kulturkämpfer Frauenrechte mit Füßen treten, bietet diese Popkultur eine Gegenerzählung an. Good for her, gut für sie heißt es, wenn in dieser neuen Genre-Literatur eine Heldin wie G1 etwas tut, das moralisch absolut verwerflich ist, für sie persönlich aber ein Moment der Befreiung. Weil sie ihre Wut nicht runterschluckt, sondern radikal rauslässt. Am Ende des Romans plant G1 Rache an demjenigen zu üben, der für sie Schuld am Unglück ihrer Familie ist. Ihr Vater. Für Sigmund Freud ist der Vatermord grundlegend für die Kulturentwicklung. Bei Freud sind es allerdings immer die Männer, die Bruderhorde, die den Vatermord verüben. Was sich der Vater der Psychoanalyse nicht vorstellen konnte, Frauen und queere Menschen, die sich an Patriarchen und am Patriarchat rächen. Ob Female Rage, die weibliche Rache in der Popkultur, so revolutionär werden kann wie damals Freuds Theorie vom Vatermord? Monika Kim öffnet uns jedenfalls die Augen, dass Frau durchaus durchtrieben und bösartig sein darf, zumindest in der Fantasie.
Das Beste sind die Augen von Monika Kim, erschienen bei Kiwisphere. Übersetzt hat den 352 Seiten starken Roman Jasmin Humburg. Lido Pimientas Musik verhandelt politische Themen. Begehren, Heilung, Mutterschaft, Kolonialismus und ihre eigene afro-indigene Herkunft. Ihre Familie gehört zu den Wayuu, einem indigenen Volk, das im Norden Kolumbiens und Venezuelas zu Hause ist. Ahora ist ein Aufruf an die Vorfahrenen der Sängerin. Jetzt im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Sie hören das SWR Kultur Lesenswert Magazin. Ich bin Nina Wolf. 4 Romane hat Jessica Anthony bisher veröffentlicht. Mit The Most stand sie auf der Longlist für den National Book Award. Und das ist nun als erstes ihrer Bücher ins Deutsche übersetzt worden. Es geht mir gut, lautet der Titel. Und das ist im Falle des Personals in diesem Roman eine glatte Lüge. Anthony erzählt von einer mittelständischen Ehe zwischen 2 ungleichen Menschen, die an einem Punkt gelangt sind, an dem sie nicht mehr in gewohnter Weise weitergehen können. Diese Lügen und Selbstlügen drängen sich mit einiger Wucht an die Oberfläche.
Alfred Hitchcock wandte in seinen Filmen regelmäßig den Trick an, Zuschauer mit einem Informationsvorsprung auszustatten, was unter dem Stichwort Suspense zu einem Markenzeichen seiner Regie wurde. Er ließ sie schon von der Bombe in der Aktentasche wissen, während seine Figur noch glaubt, in der Aktentasche seien lediglich Papiere. Einen vergleichbaren Kniff kennt man aus Fernsehshows. 2 Menschen, die am gleichen Ereignis beteiligt waren, werden vor laufender Kamera getrennt voneinander befragt. Dabei kommt es oft zu Überraschungen beim Zuschauen. Man weiß dadurch mehr über das Ereignis und die Menschen als beide Beteiligte für sich genommen, deren Wahrnehmung und Erinnerung sich oft voneinander unterscheiden. Mit ähnlichen Mitteln arbeitet die Autorin Jessica Anthony in »Es geht mir gut«. Sie nutzt die Möglichkeit, durch unterschiedliche Kenntnisstände ihrer Romanpersonage und der Leser Spannung zu erzeugen. In ihrem 4. Roman lässt sie 2 Eheleute wechselseitig vom Zustand ihrer Ehe und von der Vergangenheit erzählen, so dass man lesend schon bald mehr über die Ehe weiß als die Beteiligten selbst. Es geht mir gut beginnt im Jahr 1957, kurz nachdem die russische Raumfahrt am 3. November 1957 mit der Sputnik 2 die Hündin Laika ins All geschickt hat. Es scheint ein fast normaler Sonntag zu sein, für die Familie Beckett, Virgil und seine Frau Kathleen und die beiden Söhne Nathaniel und Nicholas, die in einer Wohnanlage mit Pool lebt, beginnt der Tag mit einem Gottesdienstbesuch der männlichen Familienmitglieder. Kathleen, der an diesem ungewöhnlich warmen Novembertag furchtbar heiß ist, tut etwas anderes.
Wir haben hier einen Pool und niemand geht rein. Als wir hierher gezogen sind, haben wir über den Pool geredet. Er ist da und die Jungs nutzen ihn nicht. Deshalb dachte ich, dass ich mal baden gehe.
Kathleen wird diesen Pool den ganzen Tag lang nicht mehr verlassen. Das Eintauchen und Verharren im Pool wird zum Katalysator, der die Artikulation von Verdrängtem in Gang setzt. Es hat sich in der 9 Jahre andauernden Ehe zwischen Kathleen und Virgil zu einer regelrechten Halde aufgetürmt. Vieles haben die beiden voreinander verheimlicht. Etwa, dass Nathaniel, der erste Sohn von Kathleen, nicht von Virgil gezeugt wurde, sondern von Kathleens Tennislehrer.
Kathleen hatte im Geist lange Verhandlungen mitsamt Richtern und Geschworenen über das geführt, was sie getan hatte, was richtig und was falsch daran gewesen war. Und stets war sie zu dem Schluss gekommen, dass Nathaniel nur sie etwas anging.
Wer was in dieser Ehe mit sich ausgemacht hat, wie viele kleine, vor allem aber große Lügen und Selbstbetrug damit einhergingen, enthüllt Anthonys Roman nach und nach und mit wechselndem Fokus von Kathleen und Virgil. Der steht seiner Frau Kathleen in Sachen Betrug und Selbstbetrug in nichts nach. Je weiter sich die Handlung entfaltet, umso deutlicher wird, hier haben sich zwei zusammengetan, deren Temperamente und Neigungen extrem weit voneinander entfernt sind. Während Kathleen, die in ihrer Jugend eine Karriere als Profi-Tennisspielerin angestrebt hat, ehrgeizig und zielstrebig ist, hat Virgil sich die meiste Zeit treiben, seine Träume Träume sein lassen. Besonders den Traum, einmal so Saxophon zu spielen wie Charlie Parker, den er nach einem Konzert angesprochen hat.
Virgil konnte nicht glauben, dass 2 Stunden vergangen waren, als die Musik verstummte und der Ansager wieder auf die Bühne trat. Er ging zum Mikrofon und fragte Charlie Parker, wie er es geschafft hatte, so gut zu sein. »Nicht du spielst das Saxophon spielt dich«, sagte Charlie Parker. Und in diesem Moment beschloss Virgil, dass er, sobald er aus Europa zurückgekehrt wäre, falls er zurückkehrte, aufs College gehen und Saxophon spielen lernen würde. Das hieße Nägel mit Köpfen machen.
Die Fähigkeit, Nägel mit Köpfen zu machen, geht Virgil restlos ab. Er gleitet durch seinen Beruf als Versicherungsvertreter, das Golfspiel mit seinen Kollegen, bei dem es nie ums Gewinnen geht, und durch seine Affäre mit der Kellnerin Little Mo. Als diese ihm ein Saxophon schickt, um ihn an seine Jugendträume zu erinnern, hat er, wie Kathleen, das Problem, das sich nicht länger verbergen lässt, was er lange unter Verschluss gehalten hat.
Virgil ließ die Verschlüsse des Kastens zuschnappen und trug ihn zum Bluebird. Er öffnete den Kofferraum. Übers Wochenende würde er das Saxophon dort lassen, überlegte er, oder bis er wusste, was er damit anstellen sollte.
Nicht wissen, wie man es anstellen soll. Das wäre eine alternative Überschrift dieses gehaltvollen Romans, der das bröckelnde Fundament einer Ehe und des Traums von der glücklichen Kleinfamilie offenlegt und mit immer neuen, überraschenden Wendungen aufwartet. Jessica Anthony legt dabei die Enttäuschungen und Eskapaden von Kathleen und Virgil offen, ohne ihre Figuren bloßzustellen. Ein weitgehender Verzicht auf Psychologisierungen, die konsequenten Wechsel des Erzählfokus und das beiläufige, aber genau inszenierte Erwähnen des Raumflugs der Sputnik 2 sorgen dafür, dass die Lebensgeschichten der Hauptfiguren zugleich singulär und paradigmatisch für die Lebensumstände im Amerika der späten 50er Jahre lesbar werden. Kathleens buchstäbliches Aufweichen drängt zu der Frage, wie könnte ein gutes Eheleben aussehen, das auf Wahrheit gründet? Genau, aber nicht allwissend, erzählt Anthony. Lesend wird man aufgefordert, sich diese Frage zu stellen und sich auf blinde Flecken und den Ausgang dieser Geschichte selbst einen Reim zu machen.
Meint Beate Tröger. Sie hat »Es geht mir gut« von Jessica Anthony gelesen. Der Roman ist bei Kain und Aber erschienen und übersetzt haben ihn Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck. 160 Seiten gibt es für 23 Euro. Lügen erzählen auch die Bewohnerinnen eines Sanatoriums. Gleich spreche ich hier im SWR Kulturlesenswert Magazin mit Anna Pritzkau über ihren Debütroman Frauen im Sanatorium. Und jetzt im SWR Kulturlesenswert Magazin sprechen wir über den Roman Frauen im Sanatorium. Ein Titel, der zunächst nach Krankheit, Klinik, Abgeschiedenheit oder Therapie klingt, aber dahinter verbirgt sich viel mehr. Eine Geschichte über 4 Frauen, über viele Leben, über Freundschaft und das Scheitern. Geschrieben hat den Roman die Journalistin und Autorin Anna Pritzkau. 2020 erschien ihr Erzählband Fast ein neues Leben in der Friedenauer Presse. Einen Ausschnitt aus Frauen im Sanatorium hat Anna Pritzkau 2021 auf Einladung von Philipp Tingler beim Ingeborg-Bachmann-Preis gelesen. Über ihren Debütroman spreche ich mit Anna Pritzkau jetzt in unserer kleinen Therapiesitzung. Frau Pritzkau, das Sanatorium als Literaturort, das ist ja ein vielbespielter Ort. Im Thomas-Mann-Jahr muss ich das prominente Beispiel bedienen, der Zauberberg, da kennen wir das Sanatorium. Aber was hat Sie denn an diesem Ort fasziniert?
Kompliziert. Ich bin kein Thomas-Mann-Fan, ist von Anfang an zu sagen. Bei Thomas Mann und mir, wir haben eine komplizierte Beziehung. Mich und natürlich das Topos der Sanatoriumsliteratur hat mich natürlich schon immer bewegt und schon immer fasziniert, weil es gibt so viele, also Tschechow und vor allem Sylvia Plath, die Glasglocke. Und was in Deutschland, glaube ich, kaum einer kennt, M. Blecher, Vernarbte Herzen. Spielt auch in einem Sanatorium. M. Blecher war ein rumänischer Jude, ist sehr früh gestorben, weil er eine Knochentuberkulose hatte. Das Sanatorium oder das Krankenhaus. Es ist ein geschlossener Kosmos. Und das hat mich interessiert. Also, dass man Geschichten erzählen kann an einem Ort, der geschlossen ist. Weil wenn ich aus Berlin oder aus Hamburg oder aus irgendeiner Großstadt eine Geschichte erzählen muss, dann haben wir alle Einflüsse von den Restaurants, den Museen, der Zeitung, alles, was auf einen einspielt. Und das gibt es in einem Sanatorium nicht.
Ja, es ist auch eine so seltsam zeitlose Atmosphäre in Ihrem Roman. Die Tage der Patienten und Patientinnen sind eigentlich nur durch den Handywecker gegliedert, der immer wieder die verschiedenen Therapiesitzungen anzeigt.
Ja, ja. Das hat mich auch fasziniert an dieser Situation, von einer, heutzutage sagt man Reha-Anstalt. Also es ist bei mir im Buch auch eine Reha-Anstalt, wie man es so nett formuliert. Man könnte auch sagen Irrenhaus. Weil man so weg ist vom Internet, vom Handy. Und in einer Klinik, die es in meinem Buch geht, und ich war öfters in Kliniken zu Besuch, aber auch zur Recherche, dann spielt auf einmal das keine Rolle. Und es war so toll, weil es wirklich dann um die Welt geht und nicht das, was irgendwer im Internet irgendwas irgendwie schreibt.
Lassen Sie uns mal über die Figuren in Ihrem Roman sprechen. Anna, Ihre Erzählerin, die kämpft nicht nur mit der Welt, sondern auch mit ihrem Innersten, aber besonders auch mit ihrer Vergangenheit. Die Sache hat sie ins Sanatorium gebracht. So bezeichnen Sie einen Selbstmordversuch, wie sich im Lauf der Erzählung herausstellt. Was wollten Sie mit Anna, mit dieser Figur, was wollten Sie erzählen?
Wenn ich mich hinsetze und schreibe, ist es nicht so, dass ich denke, ich will erzählen, dass es Migranten sehr schwer haben. So war es gar nicht. Es war einfach die Sache, was ich erzählen wollte von den Brüchen, die jemand, der in einem anderen Land geboren ist und dann in ein anderes Land emigriert und alles neu lernen muss, wirklich jede Kleinigkeit neu lernen muss. Ich rede nicht mal von der Sprache, ich rede von dem Alltäglichen, von den Kleinigkeiten. Das ist das, was tief in den Menschen auslöst. Aber es war nicht mehr der Grund, wie Sie sagen, für einen Selbstmordversuch. Man weiß es im Übrigen gar nicht in meinem Buch, ob es ein Selbstmordversuch war oder nicht. Also es gab einen Verkehrsunfall und es wird die Sache genannt. Es ist nicht auf einmal Rassismus und auf einmal das Fremdfühlen, was einen verzweifeln lässt. Es ist natürlich, das ist es auch. Man lernt natürlich als Ausländer in Deutschland Rassismus oder in einem anderen Land Rassismus kennen. Aber es geht auch darum, dass man alles verliert und alles neu lernen muss. Und das löst in einem Menschen etwas tief drin aus und es zerkratzt etwas in einem Menschen. Und das ist Anna, meiner Heldin, auch passiert.
Nicht nur Anna, ihrer Heldin, ist das passiert, sondern auch den Frauen im Sanatorium sind auch die anderen Figuren. Elif zum Beispiel, eine Figur, mit der Anna eine ganz besondere Verbindung hat. Maria, die auch Teil dieses Sanatoriums ist. Und bei all ihren Figuren flechten Sie eben diese, wie Sie sagen, migrantischen Lebenserfahrungen mit ein. Und ich hatte ein bisschen Angst, bevor ich Ihren Roman in die Hand genommen habe, bevor ich angefangen habe zu lesen, weil ich die Sorge hatte, habe ich es jetzt hier mit einem Stück Literatur zu tun, das sich so mit Diagnosen, mit Psychologisieren, mit so gegenwärtigen Therapiesprech beschäftigt oder sich dem bedient, weil das ja auch irgendwie so zeitgemäß ist, aber sie haben eine ganz eigene Sprache gefunden, um eben dieses Leiden ihrer Figuren zu beschreiben.
Ich liebe die deutsche Sprache über alles. Ich habe sie erst mit 8 gelernt, als ich hierher gezogen bin. Bei mir ist es so, dass die deutsche Sprache immer durch den Rhythmus funktioniert, weil ich finde, die deutsche Sprache ist so rhythmisch und so wahnsinnig schön. Also ich schreibe einen Satz und dann weiß ich, ob er richtig klingt und richtig ist.
Nun ist es aber so, dass die Erzählerin in ihrem Roman Anna, aber auch die anderen Figuren keine so zuverlässigen Geschichtenerzählerinnen sind. Also es ist so, dass Anna ein Büchlein findet, das Elif ihr hinterlässt, in dem sie die Geschichten der anderen Figuren, der anderen Frauen oder auch von David, einem Mann, der in diesem Sanatorium untergebracht ist, erzählt. Aber im Laufe ihres Romans stellen wir fest, hoppla, das, was Elif so schreibt und auch das, was Anna so erzählt, das ist gar nicht so zuverlässig.
Ja, aber weil wir alle keine zuverlässigen Erzähler sind, wenn es um die Wahrheit geht. Ich meine, In Wahrheit ist jetzt witzig gesprochen, wie oft lügen Sie, wie oft lüge ich, wie oft lügen unsere Hörer, wir lügen alle. Wir sind Menschen, wir sind dazu geboren, um zu lügen und zu lieben. Und darum geht mein Buch.
Vielen Dank für das Gespräch im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Anna Pritzkau, Frauen im Sanatorium heißt ihr Roman. Er ist bei Rowohlt 100 Augen erschienen. Sylvie Schenk wurde 1944 in den französischen Alpen geboren. Seit den 1960er Jahren lebt sie in Deutschland. Der Durchbruch als Schriftstellerin gelang ihr erst spät. Vor 2 Jahren stand sie mit Maman auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Da wurde sie von Publikum und Kritik gleichermaßen gefeiert. Und nun hat Sylvie Schenk einen neuen, gewohnt kurzen Roman veröffentlicht. In Erwartung eines Glücks ist ein Buch über das Alter und das Abschiednehmen. Das merke man ab dem ersten Satz, meint unser Rezensent.
Von der ersten Zeile an ist Druck auf diesem Roman. Man spürt die Dringlichkeit, von der er angetrieben ist. Mit dem Alter, so schreibt Sylvie Schenk, wächst die Ungeduld. Die Zeit läuft einem davon, gerade wenn man das mögliche Ende vor Augen hat. Genau so geht es Irene, der Protagonistin von Schenks neuem Roman. Irene hat plötzlich Sehstörungen, findet die Worte nicht mehr, spürt Taubheit im Arm. Ein Freund kommt vorbei und rast mit Irene in die Klinik.
Ihr war danach, alles mit sich geschehen zu lassen. Im Augenblick verharrend sah sie die Hausreihen und Bäume vorbeiflutschen. Sie wusste längst, dass Ängste sich nur im Zaum halten lassen, wenn man die Zukunft ignoriert, die Vergangenheit ausblendet und sich in der Gondel der Gegenwart schaukeln lässt. Ich bin da, noch atme ich.
Man sollte, das ist eine alte Weisheit, ein Buch niemals nach dem Cover beurteilen. Im Fall von In Erwartung eines Glücks, allein schon der Titel führt in die Irre, sieht man ein paar verschwommene Blumen auf pastellfarbenem Grund, harmlos. Der Roman ist jedoch alles andere als das. Sylvie Schenk ist 81 Jahre alt. Sie hat großartige Romane geschrieben wie Eine gewöhnliche Familie oder Maman, mit dem sie 2023 auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis stand. Doch erst das neue Buch zeigt, wie radikal, wie ungeschützt im besten Sinne Sylvie Schenks Literatur ist. Hier steht ein Mensch am Ende seines Lebens buchstäblich nackt vor uns. Oder genauer gesagt, nur noch im Krankenhaushemd. Denn dort, im Krankenhaus, spielt der gesamte Roman. Die befürchtete Diagnose Schlaganfall bewahrheitet sich bei Irene nicht. Stattdessen wird eine Hirnhautentzündung festgestellt. Irene verbleibt zur Beobachtung zunächst einmal in der labyrinthähnlich geschilderten Klinik. Irene ist Schriftstellerin. Ihr Name, so rutscht es ihr einmal gegenüber ihrer noch jugendlichen Zimmergenossin heraus, ist ein Pseudonym. In Wahrheit heißt sie Syl, wie die Autorin selbst auch. In Erwartung eines Glücks spielt permanent mit derartigen Überlagerungen von Realität und Erfindung. Der Klinikaufenthalt ist Anlass für eine Selbstreflexion, für eine Lebensbilanz, die nicht eben freundlich ausfällt.
Wie sah ihr schriftstellerisches Leben aus? Die Suche nach einer Identität war Thema all ihrer Romane, aber nach einem Dutzend Bücher war sie keinen Schritt weitergekommen. Und vielleicht hatte sie nur deshalb ihr Leben dem Schreiben gewidmet, um unter den vielen Pseudosynonymen das ursprüngliche Wort zu finden. Oder um auf hohem Niveau zu lügen.
In Erwartung eines Glücks ist ein Buch über das Altern, den Verfall und auch über Abschiede. Und dennoch ist die Atmosphäre nicht durchgehend bedrückend. Sylvie Schenk verfügt über einen feinen Humor und über einen Sinn für das Absurde. Beides zeigt sich in den Dialogen zwischen Irene und ihrer Zimmergenossin Ada und in den Gesprächen mit einem Mitpatienten, den Irene nur den Froschmann nennt. Grüner Bademantel, grüne Monsterhausschuhe. Irene erkennt in ihm einen Wiedergänger von Michel Houellebecq. Dessen letzten Roman Vernichten liest sie gerade mit Begeisterung. Er gilt als Houellebecqs menschenfreundlichstes Buch, als eine Intervention gegen Altersdiskriminierung. Man sieht, die Motive in Erwartung eines Glücks sind sorgfältig verzahnt. Sylvie Schenks große Kunst besteht darin, in Andeutungen und Erinnerungsfragmenten im Grunde ein ganzes Leben zu erzählen. Schenks Lesergemeinde kennt Episoden dieses Lebens aus ihren vorangegangenen Büchern. Aufgewachsen ist Irene, Jahrgang 1944, in den französischen Alpen und in einem lieblosen familiären Umfeld. Nach der Hochzeit mit einem Deutschen, zu dieser Zeit noch eine Zumutung für beide Familien, kam sie nach Deutschland, arbeitete als Lehrerin und Übersetzerin, bevor sie sich getraute, sich Schriftstellerin zu nennen. Die Ehe mit Johann, dem Deutschen, startete euphorisch, um alsbald in Routine und Gleichgültigkeit zu versanden, so jedenfalls Irenes Empfinden.
Sie hoffte aber noch immer, dass ihr Mann endlich mit ihr sprechen würde und nicht nur über die Einkaufsliste. Sie hoffte es viele, viele Jahre lang. Die Hoffnung starb nie, er aber.
Ja, Johann ist tot. Gestorben nach mehr als 50 Jahren Ehe. Im Grunde ist das der Erzählanlass für In Erwartung eines Glücks, die Lücke. Und die existenziellen Fragen, die sich damit verbinden. Was bleibt, wenn einer geht? Welche Umstände bestimmen eine Biografie? Wovon lebt eine Ehe? Hausbau, Geschlechtsverkehr, Kindererziehung, so denkt Irene, sind nichts gegen fast 20.000 Nächte gemeinsamen Ein- und Ausatmens. Das ist nur eine der vielen schönen kleinen Beobachtungen und Formulierungen in diesem Buch, das sich auch als ein später Erkenntnisroman lesen lässt. Irene, noch immer in der Klinik, schreibt ihrem verstorbenen Mann eine kurze Nachricht.
Du warst tief in mir eingeschrieben und ich wusste es nicht. Noch ist es früh in der Nacht. Und ich denke an dich. Denken ist zu viel gesagt. Träumen ist auch falsch. Ich spiele magisches Denken. Taste mich an dich heran, spiele blinde Kuh in Liebe. Ich rufe dich herauf, streichle dich oder deine Schemen. Ich vermisse dich.
Nichts daran ist sentimental, allenfalls getragen von dem Wunsch, sich mit der Welt zu versöhnen, einen Weg und eine Sprache dafür zu finden. In Erwartung eines Glücks ist gerade wegen der Schonungslosigkeit, mit der hier ein Leben rekapituliert wird, ein anrührendes Buch, an dessen Ende Irene über den Kauf neuer Turnschuhe nachdenkt. Möge sie sie noch lange benutzen können.
Sylvie Schenk in Erwartung eines Glücks. Erschienen im Karl-Hanser-Verlag. 176 Seiten, 23 Euro für den Roman über das Abschiednehmen. Und auch ich verabschiede mich nun bei Ihnen, denn das war es auch schon mit dem SWR-Kultur-Lesenswerten Magazin. Mehr Bücher, Buchkritiken und Literaturgespräche, genau wie alle Beiträge aus dieser Sendung, finden Sie in der ARD-Audiothek und auf swrkultur.de. Dort können Sie auch den Lesenswert-Newsletter abonnieren, mit dem Sie immer freitags Informationen über unser Programm bekommen. Die Technik dieser Sendung hatte Rudyard Hase. Mein Name ist Nina Wolf und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine fulminante Lesezeit.
Tengo, tengo, tengo que ir por ti, Lucian, que ir, y quiero ir por ti, Orlando. Tengo, tengo que ir por ti, Martina. Presentando a la Guajira.